Ich möchte heute über ein einziges Wort mit euch sprechen, über das Wort Ausharren. Ich denke, dass dies kein sonderlich populäres Wort ist. Bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich noch ein paar Begriffsklärungen vornehmen, weil einige moderne Bibelübersetzungen unterschiedliche Ausdrücke verwenden. Die älteren Bibelübersetzungen wurden ja zum Teil vor Hunderten von Jahren erstellt und die Bedeutung einiger Wörter hat sich inzwischen geändert. Die King James Übersetzung verwendet beispielsweise das Wort Geduld, wo wir heute von Ausharren sprechen würden. Und wenn wir von Geduld sprechen, spricht die King James Bibel beispielsweise von Langmut. Geduld im modernen Sprachgebrauch oder Langmut im King James Sprachgebrauch ist die Bereitschaft, irritierende Menschen, Situationen und Lebensumstände zu ertragen, ohne zornig zu werden, ohne dass man die Fassung verliert und aus der Haut fährt. Das ist Geduld im modernen Sprachgebrauch. Langmut in King James Sprachgebrauch. Es ist eine sehr wertvolle christliche Tugend und ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass ich selbst mehr davon brauchen könnte. Aber wenn die King James Bibel von Geduld spricht, wäre das moderne Äquivalent Ausharren. Und das ist der Begriff, der in moderneren Übersetzungen auch auftaucht. Ich möchte euch zwei Texte vorlesen, die als Hinführung zu unserem Thema dienen sollen. Matthäus 24,13 und Markus 13,13. Beide Kapitel sind eine prophetische Vorausschau, die Jesus auf dem Ölberg gab und die sich mit der Situation beschäftigt, die unmittelbar vor seiner Wiederkunft auf Erden vorhanden sein wird. Und viele Dinge, von denen er sprach, sehen wir schon heute auf Erden sehr, sehr deutlich. Ich möchte euch heute keine prophetische Auslegung dessen bringen, sondern mich schlicht und einfach auf das konzentrieren, was wir den Worten Jesu zufolge brauchen werden, um solche Tage überstehen zu können. Matthäus 24,12 folgende: Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das ist wirklich der Text, auf den ich meine nächste Predigt stützen möchte. Es besteht eben ein direkter Zusammenhang zwischen Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit. Wenn Menschen gesetzlos werden, werden sie lieblos. Wir meinen oft, Liebe sei etwas völlig Freies, Spontanes, das keinerlei Gesetze oder Disziplin benötigt, aber das stimmt nicht. Liebe und Disziplin gehen Hand in Hand. Und wenn Disziplin und das Gesetz zusammenbrechen, erkaltet die Liebe. Das ist also das ernüchternde und ernste Szenario. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und die Liebe erkaltet. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass hier für Liebe das Wort Agape steht. Das ist also im Wesentlichen die Liebe von Christen. Ich glaube nicht, dass hier davon die Rede ist, dass die Liebe der Welt erkaltet. Es ist die Liebe der Christen, die erkalten wird. Und dann sagt Jesus: Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Ihr müsst bis ans Ende ausharren. Im Griechischen heißt es wörtlich: Wer bis ans Ende ausgeharrt hat, der ist es, der errettet werden wird. Du musst bis ans Ende kommen, um errettet zu werden. Und in Markus 13,12 sagt Jesus: Und es wird der Bruder den Bruder zum Tod überliefern und der Vater das Kind, und Kinder werden sich gegen Eltern erheben und sie zu Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Auch wieder ein sehr ernüchterndes Bild: Verrat, Illoyalität, wohin man sieht, sogar innerhalb der Familien, Christen, die von jedermann gehasst werden. Und dann sagt Jesus: Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Was sagt uns dieser Text? Wir müssen ausharren, wir müssen durchhalten. Manchmal verlangt Gott von dir nichts anderes, als dass du aushältst. Es ist ein Vollzeitjob. Ich traf einmal einen schwedischen Missionar, der viele Jahre lang in Frankreich gearbeitet hatte, und er erzählte mir, er hätte in der Nähe von Marseille in Südfrankreich ein Gefängnis besucht, also in einer Gegend, wo die französischen Hugenotten, die Protestanten jener Zeit, für ihren Glauben früher ins Gefängnis geworfen worden waren. Und viele von ihnen waren in einen Kerker gekommen und kamen nie wieder lebendig heraus. Und er sagte, jemand, der dort gefangen war, hatte im Kerker ein Wort in die Wand eingraviert, ein einziges Wort, nämlich widerstehen, also durchhalten, gib nicht auf. Und das war eine Botschaft, die ein Gläubiger für die anderen, die ihm folgen sollten, hinterlassen hatte. Gib nicht auf, halte durch, harre aus. Und ich glaube, dass Gott wirklich diese Worte zu uns sagt. Ich bete heute, dass Gott durch sein Wort eure Seele festigen und stärken möge, dass er euch ein Rückgrat geben möge, wenn ihr es noch nicht habt, ein geistliches Rückgrat für euch und für mich. Ich möchte gerne mit euch ein paar Bibelstellen über Ausharren oder Beharrlichkeit ansehen. Dann möchte ich über die beiden wichtigsten Dinge sprechen, gegen die wir aushalten müssen, und euch ein paar einfache Prinzipien nahebringen, wie man Ausharren und Ausdauer lernt. Schlagen wir Römer 5 auf, die ersten paar Verse. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir freuen uns wegen dem, was die Zukunft für uns bringen wird, aber Paulus sagt weiter, dass wir uns nicht nur wegen der Zukunft freuen, sondern dass wir uns auch über das freuen, was die Gegenwart bietet, auch wenn es etwas ganz anderes ist. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen, dasselbe Wort im Griechischen, wir freuen uns, wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Warum sollen wir uns in Bedrängnissen freuen? Aufgrund dessen, was die Bedrängnis bewirkt. Und es heißt, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Mir gefällt ganz besonders gut die Übersetzung der New American Standard Bible dieses Verses. Sie lautet sinngemäß: Bedrängnis bewirkt Ausharren und Ausharren bewirkt einen bewährten Charakter. Und das ist mein eigentliches Thema für diese Predigt, ein Charakter, der die Prüfung bestanden hat. Und im nächsten Vers heißt es dann: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir sprechen hier über die Bildung und Prägung unseres Charakters, und Liebe ist eine Frage des Charakters. Wir rühmen uns, wir freuen uns über Trübsal und Bedrängnis, weil Bedrängnis das Einzige ist, was Ausharren bewirkt. Und Ausharren bewirkt einen bewährten Charakter. Ich kenne Männer, mit denen ich ein Stück des Weges gegangen bin, und wir haben Härten miteinander durchgemacht, Widerstände ausgehalten, Missverständnisse, Dinge, in denen wir falsch dargestellt wurden, ja sogar Missverständnisse zwischen uns. Und doch muss ich sagen, dass ihr Charakter bewährt ist. Ich weiß, dass ich ihnen vertrauen kann. Davon spreche ich. Inmitten von Verrat und Gesetzlosigkeit möchte ich wissen, wem ich vertrauen kann. Zunächst einmal möchte ich sicher sein, dass ihr mir vertrauen könnt. Ich kann mir nichts vorstellen, was ich weniger möchte, als meinen Brüdern gegenüber als untreu erfunden zu werden. Ich sage das in aller Aufrichtigkeit, und ich bin mir des Drucks sehr wohl bewusst, der uns einander untreu werden lässt. Und ich bin diesem Druck wahrscheinlich genauso unterworfen wie die meisten von euch. Aber ich würde mich zutiefst schämen, wenn Druck mich meinen hingegebenen Brüdern gegenüber treulos oder illoyal machen würde. Ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen. Gehen wir weiter zu ein paar anderen Passagen. Kolosser 1, 10 bis 11. Ja, die Stelle ist so gut, dass wir eigentlich ab Vers 9 lesen könnten. Kolosser 1, 9 bis 11. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Ist es nicht wunderbar? sich zu vergegenwärtigen, dass es genau das ist, was Gott will. Gott will, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und alles, was weniger ist, ist weniger als der Wille Gottes. Weiter im Text, um des Herrn würdig zu wandeln. Wenn du mit der Erkenntnis des Willens Gottes erfüllt bist, dann wird sich dies auf deinen Lebenswandel auswirken. Zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Was für gewaltige Verse! Beachtet nun ein weiteres Kriterium, Vers 11, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden. Es ist eine Sache, langmütig zu sein, es ist etwas anderes, langmütig mit Freuden zu sein. Und es ist Kraft und Ausdauer dafür notwendig. Gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden. Geduld und Ausharren sind Zeichen von Stärke. Sie sind kein Zeichen von Schwäche. Wir werden uns gleich eine Passage im Hebräerbrief ansehen. Eines der großen Themen des Hebräerbriefs ist die Gefahr, hinsichtlich deines eigenen Glaubensbekenntnisses in Christus zurückzuweichen. Dieses Thema zieht sich wie ein roter Faden durch den Hebräerbrief. Es gibt 5 konkrete Stellen im Hebräerbrief, die aufeinander folgen, die uns vor der Gefahr warnen, zurückzuweichen. Es sind mit die ernstesten Passagen in der ganzen Bibel. Und aus diesem Grund ist Ausharren, das Wort, mit dem wir uns gerade beschäftigen, auch ein Schlüsselwort des Hebräerbriefs. Hebräer 6, 11 bis 12. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Glaube und Ausharren. Manche Leute sagen dir, dass du nichts anderes brauchst als Glauben, um die Verheißung Gottes in Anspruch zu nehmen, aber das stimmt nicht. Du brauchst Glauben und Ausharren. Es ist beides notwendig. Weiter in Hebräer 10, 35 bis 36. Werft nun eure Zuversicht nicht weg. Dieses Wort bedeutet eigentlich Redefreiheit, das heißt, dass man kühn über Jesus spricht, über das, was er für dich getan hat und was er für dich tun wird. Die eine große Belohnung hat, denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Du hast den Willen Gottes getan, aber du hast die Verheißung noch nicht davongetragen, das heißt empfangen. Was brauchst du dazu? Nun, Ausharren. Ausharren von dem Augenblick, an dem du Gottes Willen getan hast und die Verheißung in Anspruch genommen hast, bis zu dem Augenblick, an dem du die Verheißung tatsächlich empfängst. Einige Leute tun den Willen Gottes und nehmen die Verheißung in Anspruch, aber sie bleiben nicht dran. Dann sagen sie, es hat nicht funktioniert, aber es funktioniert eben nicht ohne Ausharren. Du brauchst Glauben und Ausharren. Und dann noch die berühmten Worte aus Hebräer 12, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Paulus sieht hier vor seinem inneren Auge einen Rahmen wie bei den Olympischen Spielen beispielsweise. Es steht ein Rennen bevor. Und am Ende des Rennens, wo die Läufer durchs Ziel laufen, wartet eine große Zuschauermenge darauf, wer gewinnen wird. Diese Zuschauermenge sind alle großen Heiligen des Alten Testaments, die ihren Lauf vollendet haben und nun da sitzen, um uns von der Tribüne des Himmels aus anzufeuern. Und deshalb sagt Paulus, deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde ablegen. Er spricht hier von einem Rennläufer. Der Läufer leert seine Taschen und trägt die leichteste Kleidung, die es gibt. Er trägt kein einziges überflüssiges Gramm mit sich herum. Und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen. Manche Dinge sind keine Sünden, aber sie sind Bürden. Sie belasten uns, sie beschweren uns, sie halten uns zurück, sie zehren uns aus, sie rauben uns Kraft. Wir investieren zu viel Zeit und Aufmerksamkeit in sie. So kann man den Lauf nicht laufen. Und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Es ist kein Sprint, sondern ein langer, langsamer Dauerlauf. Und dazu braucht man eine bestimmte Charaktereigenschaft. Ausharren. Ich habe schon oft gesehen, dass Menschen das Christenleben beginnen wie einen Sprint und einige Zeit später stehen sie dann keuchend und schwer atmend neben der Bahn. Sie sind fertig und haben das Rennen aber kaum angefangen. Es ist ein Langstreckenlauf. Es heißt in Prediger 9,11, ferner sah ich unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Lauf gewinnen und nicht die Helden den Krieg. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern um Ausdauer. Was zählt, ist Ausharren und Ausdauer. Dann noch Jakobus 1,2-4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Tut ihr das? Ihr solltet es tun. Ich sollte es tun. Ich muss Gott dafür preisen, dass er mich der Versuchung für würdig erachtet, dass er mir genügend vertraut, um es zuzulassen, dass ich versucht werde. Und ich möchte dabei nie vergessen, dass die Versuchung zu meinem Besten ist. Und Jakobus erklärt, wie es geschieht, dass sie für dich und mich Gutes bewirkt. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, also gib nicht vorschnell auf, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Jakobus sagt Folgendes: Wenn ihr durchhaltet, wenn ihr die Prüfung besteht, wird dies sicherlich jeden Bereich eures Charakters und eurer Persönlichkeit formen und prägen. Du wirst ein völlig abgerundetes Charakterprofil als Christ bekommen. Es wird keine Bereiche in deinem Charakter mehr geben, die noch nie thematisiert worden sind. Kennt ihr einen der größten Tests, der wirklich Aufschluss gibt über deinen Charakter? Es ist enge, engagierte, verbindliche Gemeinschaft, eine Klein- oder Zellgruppe, in der man sich Woche für Woche mit denselben Leuten trifft und wo es nicht zu viele sind. Und du teilst dein Leben mit ihnen, und schon nach kurzer Zeit wird dir in unbehaglicher Weise klar, dass es einige Bereiche in deinem Leben gibt, gegen die eigentlich noch nie etwas unternommen wurde. Und solange du anderen Leuten nicht zu nahe kamst und nicht zu eng mit ihnen warst, konntest du sie auch kaschieren. Doch wenn du durch wöchentliche, regelmäßige, persönliche, enge Gemeinschaft mit anderen offenbar werden musst, dann musst du dich entweder zurückziehen oder in deinem Leben Korrekturen vornehmen. Bob Mumford sagte einmal: Nehmen wir mal an, es gäbe 10 Bereiche deines Charakters, die Veränderung brauchen. 6 davon kannst du vermutlich alleine bewältigen. Doch für die anderen 4 sind andere Leute nötig, die ihren Finger drauflegen. Und ich denke, das ist ein recht gut geschätztes zahlenmäßiges Verhältnis. Wenn ich mich nicht anderen gegenüber offenbare, kann ich mich im Hinblick auf Bereiche meines Charakters selbst betrügen. Jedes Mal, wenn ich geprüft werden könnte, ziehe ich mich zurück und mache es allein mit mir aus. Jemand sagte einmal: Gemeinschaft, das bedeutet, das Dach weg und Mauern einreißen. Nun, es macht uns nicht so viel aus, wenn das Dach wegkommt, weil Gott ohnehin durch das Dach sieht. Aber was ist damit, dass wir die Mauern einreißen und Menschen gegenüber offenbar werden? Das ist der Test. Es gibt keinen intensiveren Test unseres christlichen Charakters als enge Gemeinschaft. Ich möchte im Zusammenhang mit Ausharren noch eine weitere Schriftstelle lesen, 2. Korinther 12,12, wo Paulus sagt: Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden. Was ist das erste Zeichen eines Apostels? In allem Ausharren, und dann heißt es, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Nun, die meisten von uns würden das Ausharren gerne überspringen und sich lieber auf die Zeichen und Wunder konzentrieren, aber Paulus sagt, der erste Beleg eines apostolischen Dienstes sind nicht Wunder, sondern es ist Ausharren. Der Apostel ist derjenige, der dranbleibt, wenn alle anderen aufgeben. Und wenn ihr im Neuen Testament das Leben des Paulus studiert, werdet ihr feststellen, dass er des Öfteren der Einzige war. Er sagt beispielsweise im Philipperbrief: Alle Menschen haben mich verlassen, keiner stand an meiner Seite, aber er blieb standhaft. Dann möchte ich noch einen Auszug aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus lesen, 2. Timotheus 4. Das war der letzte Brief, den er geschrieben hat, vielleicht unmittelbar vor seiner Hinrichtung durch einen römischen Soldaten. Er schreibt an Timotheus und sagt in Vers 9: Beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir. Ganz am Ende haben ihn seine Mitarbeiter im Gefängnis zurückgelassen. Was hat ihnen gefehlt? Ausharren. Was zeichnete den Apostel aus? Ausharren. Das kommt vor den Wundern. Manche Leute haben Wunder, aber kein Ausharren. Was sind nun die Prüfungen und Tests, die wir durchmachen müssen? Ich möchte euch einen kurzen Abriss dieser Prüfungen geben. In Matthäus 13 erzählt Jesus das bekannte Gleichnis vom Sämann, der mit dem Samen hinausgeht. Dort ist die Rede von verschiedenen Arten von Boden, wobei jede Art für eine jeweils andere Person steht, die das Wort Gottes hört. Einmal fiel der Same neben den Weg und drang nie in den Boden ein und wurde von den Vögeln gefressen. Einmal fiel der Same auf felsigen Grund. Einmal fiel er unter die Dornen. Dann beschreibt Jesus die Personen, die die verschiedenen Arten von Boden repräsentieren. Das möchte ich kurz lesen. Es ist sehr, sehr einfach und da ist auch nichts Kompliziertes drin verborgen. Matthäus 13, ab Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Es hat nie wirklich Zugang zu seinem Leben bekommen, es lag einfach nur auf dem Boden, bis ein Vogel kam und es fraß. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Beachtet hier das kleine Wort »wenn«. Es heißt nicht, falls Bedrängnis und Verfolgung entsteht, sondern wenn Bedrängnis und Verfolgung entsteht. Sie werden kommen. Dann heißt es weiter, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört. Und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ganz einfach formuliert könnte man sagen, dass es zwei Formen von Test bzw. Prüfung gibt, nämlich Zeiten, in denen es zu schwer ist und Zeiten, in denen es zu einfach ist. Das erste ist Verfolgung, das zweite ist Reichtum und Wohlstand. Manche Leute können Verfolgung nicht aushalten. Manche Leute können Wohlstand nicht aushalten. Wir müssen jedoch beide Prüfungen durchmachen. Manche Leute schaffen es, Verfolgung auszuhalten. Doch wenn Gott sie segnet, und sie ein wunderschönes Haus und zwei Autos haben und ein Boot, dann verstricken sie sich mehr in die Dinge der Welt, als dass sie sich auf das Reich Gottes konzentrieren würden. Andere nehmen das Wort mit Freuden an, sie machen sich sehr gut. Sie tauchen gleich am Tag nach ihrer Bekehrung auf, geben ihr Zeugnis, werden im Heiligen Geist getauft, sprechen in Zungen und Weissagen, sie sind feurig, doch 3 Monate später weiß niemand mehr, wo sie sind, denn in dem Augenblick, als Widerstand und Schwierigkeiten kamen, gingen sie ein und verwelkten. Sie hatten keine Wurzel. Ich habe fast ein wenig Angst, wenn ein Frischbekehrter zu schnell losrennt. Ich habe schon so viele davon gesehen. Ich sehe lieber jemanden, der am Anfang ein paar Kämpfe durchmacht. Als ich als Pastor in London arbeitete, war das in einer Zeit, in der Gott nicht sehr offensichtlich wirkte, was die Wunder anbelangte. Jemanden dazu zu bringen, dass er die Taufe im Heiligen Geist empfing, das war ein echter Sieg. Und wisst ihr, was ich dabei feststellte? Von 10 Personen, die wir dazu brachten, die Taufe im Geist zu empfangen, blieb eine stehen und die anderen 9 fielen wieder ab. Damals war der Widerstand einfach enorm. Und wir sahen nicht viele Wunder, doch hin und wieder sahen wir herausragende Heilungswunder. Aber wisst ihr, was mich daran irritierte? Sie ereigneten sich an unserem schlimmsten Neubekehrten, die praktisch nie vorwärts kamen. Aber die Leute, die kämpfen und ringen mussten, das waren die Leute, auf die man sich verlassen konnte. Das ist nicht logisch und ich möchte die Heilung nicht gering schätzen. Doch lange Zeit hat es mich nicht sonderlich beeindruckt, wenn Menschen geheilt werden. Denn ich hatte bestimmte wunderbare Heilungen erlebt, aber die Auswirkungen im Leben derer, die geheilt wurden, waren schrecklich enttäuschend. Und andere, die sich jeden Zentimeter des Wegs erkämpfen mussten, bestanden die Prüfung und stehen noch heute fest im Glauben. Vergesst also nicht, dass ihr sowohl von Verfolgung und Bedrängnis auf die Probe gestellt werdet, als auch von Erfolg. Und ihr müsst in beidem bestehen. Ich möchte euch nur noch ein paar Gedanken weitergeben, wie wir der Lehre der Bibel zufolge ausharren lernen können. Es sind insgesamt 4 Punkte, die ich euch nahebringen möchte. Wir müssen zunächst einmal eine feste Entscheidung für Jesus Christus treffen, von ganzem Herzen und ohne Vorbehalte. Und so beginnen wir unseren Wandel als Christen. Ich möchte euch nur 2 Schriftstellen dazu geben, Beschreibungen aus der Apostelgeschichte, wie die Diener des Herrn zu den Neubekehrten sprachen. Apostelgeschichte 11,23. Barnabas kommt zu einer Gruppe frisch bekehrter Christen in die Stadt Antiochia in der Provinz Syrien. Und es heißt hier, der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Ich denke, Herzensentschluss ist hier das Schlüsselwort. Man entscheidet sich dafür, sich an den Herrn zu hängen, was auch geschehen mag. Gleichgültig, wer das sonst noch tut oder wer das nicht tut, deine Freunde tun es nicht, aber du schon. Deine Familie tut es nicht, aber du schon. Das ist ein Herzensentschluss. Du wirst beim Herrn verharren und bei ihm bleiben. Und in Apostelgeschichte 14,22 lesen wir wiederum, wie Barnabas und Paulus Neubekehrte in einer anderen Stadt Antiochia, nämlich Antiochia in Pisidien, ermahnen. Und es heißt in Vers 22, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Es gibt keinen anderen Weg in das Reich Gottes als den Weg, der über Bedrängnisse führt. Ich verstehe das Reich Gottes auf zweierlei Weise, als ein zukünftiges Reich, das Jesus bringen und gründen wird, aber ich verstehe das Reich Gottes auch, wie Bob Mumford und Ern Baxter es predigen, nämlich als etwas, in das wir jetzt hineinkommen. Und wir leben jetzt im Reich Gottes. Aber ich sage euch eins, ihr werdet durch viele Bedrängnisse in dieses Leben im Reich Gottes hineinkommen. Ihr werdet in jedem Bereich eures Lebens Druck unterworfen werden und du sagst, warum passiert mir denn so etwas? Die Antwort lautet, Gott bereitet dich für das Reich vor. Und wir sind es den Leuten, wenn sie zum Herrn kommen, schuldig, sie zu warnen, dass sie durch Bedrängnisse und Widerstand in das Reich Gottes eingehen werden. Ich denke, es ist unfair, wenn wir zu Neubekehrten sagen, jetzt, wenn du zu Jesus kommst, werden all deine Probleme gelöst. Denn so funktioniert es ganz sicher nicht. Vielmehr wirst du Probleme haben, von denen du vorher noch nie gewusst hast, dass es sie überhaupt gibt. Und was ist nun das zweite Prinzip im Zusammenhang mit dem Ausharren? Ich möchte euch gerne eine meiner Lieblingsstellen aus Hebräer 11,27 vorlesen. Hier ist von Mose die Rede. Ihr wisst, dass Mose in Ägypten aufwuchs, den Thron des Pharao als Sohn dessen Tochter erben sollte, sehr gebildet war und wohlhabend und gesellschaftliche Privilegien genoss und er alles hatte, was die Welt ihm bieten konnte. Im Alter von 40 Jahren kehrte er alledem den Rücken, floh aus Ägypten und verbrachte die darauffolgenden 40 Jahre damit, sich an einem entlegenen Winkel der Wüste um ein paar Schafe zu kümmern. Das ist eine Charakterprüfung, und ich glaube, dass dieses Geheimnis in Hebräer 11,27 offenbart wird. Durch Glauben verließ er, Mose, Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Das ist meines Erachtens wirklich das Wesentliche und Entscheidende am Ausharren, den Unsichtbaren sehen. Wie sieht man das Unsichtbare? Welche Fähigkeit brauchst du dazu? Meine Antwort lautet Glauben. Glaube steht mit dem Unsichtbaren in Beziehung. Der Glaube ist ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und wenn du und ich dranbleiben und durchhalten wollen, muss die unsichtbare Welt für uns realer sein als die sichtbare. Denn sonst verlieben wir uns in das System dieser Welt und kehren den unsichtbaren Realitäten des Reiches Gottes den Rücken. Nur noch zwei weitere Bibelstellen zu diesem Aspekt. 2. Korinther 3 und 4. Es ist bemerkenswert, dass jeweils die beiden letzten Verse dieser Kapitel, nämlich jeweils die Verse 17 und 18, einen fast parallelen Gedankengang aufweisen. 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht wie in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden so kontinuierlich verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Was ist der Spiegel? Der Spiegel ist das Wort. Die Bibel sagt, während wir in den Spiegel schauen, offenbart uns der Heilige Geist die Herrlichkeit des Herrn und wir werden in das Bild dessen verwandelt, was wir sehen. Wo sieht man das Unsichtbare? Man sieht das Unsichtbare im Spiegel des Wortes Gottes. Gottes Wort ist ein Spiegel, der das Unsichtbare zeigt. Und während du hineinschaust, kann der Heilige Geist an dir arbeiten und die Herrlichkeit Gottes offenbaren und dich in das Bild dessen verwandeln, was du siehst. Kommen wir noch einmal auf dieses Thema zurück, und zwar in den letzten Versen des nächsten Kapitels, also Kapitel 4. Dort sagt Paulus, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Und wenn man sich vergegenwärtigt, was er durchgemacht hat, dann sollte jeder von uns innehalten und sich besinnen, bevor er sich darüber beklagt, in welcher Bedrängnis er steckt. Paulus wurde 4-mal geschlagen, 1-mal gesteinigt, erlitt 2-mal Schiffbruch, war dem Tode nahe, dem Hunger, dem Durst, der Nacktheit und Gefahren preisgegeben, und dann sagt er, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich. Das heißt, es ist vorübergehend, es ist nicht wirklich real, es ist nicht von Dauer. Es sieht herrlich, verführerisch, gewaltig, aufregend und begeisternd aus, aber es ist nicht von Dauer. Das Unsichtbare aber ewig. Vor etwa 20 Jahren lebten wir in London und dort wohnte bei uns die Tochter des Pastors einer der größten Pfingstgemeinden in Schweden. Sie blieb etwa 2 oder 3 Monate bei uns, weil sie Englisch lernen wollte und ich lehrte sie Englisch. Sie war ein sehr hübsches, talentiertes Mädchen mit einer guten Singstimme. Sie war in einem sehr strengen pfingstlichen Umfeld groß geworden, in einer sehr guten Gemeinde, die streng war, vielleicht etwas gesetzlich. Du darfst nicht dorthin gehen, du darfst dieses nicht tun, du darfst jenes nicht tun, also das, was viele von uns durchlebt haben. Und sie war etwa 14 und erzählte uns folgende Geschichte. In der Schule hörte sie zu, was ihre Schulfreundinnen alles erzählten, und sie redeten über alle Freuden des Theaters und des Tanzengehens und solche Dinge, und sie interessierte sich immer mehr dafür. Eines Tages ging sie also zu ihrem Vater und sagte, »Vater, ich möchte dir danken für deine Fürsorge, die du mir gegeben hast, für die Art und Weise, wie du mich erzogen und geschult hast. Aber ich möchte dir sagen, dass ich ab jetzt einen anderen Weg gehen möchte. Ich möchte herausfinden, was mir die Welt zu bieten hat. Ich höre, wie meine Freundinnen andauernd drüber reden, und ich möchte das alles selbst kennenlernen.« Und ihr Vater war ein weiser Mann. Er sagte, »Barbara, deine Mutter und ich werden für dich beten.« Er stritt sich nicht mit ihr. Er sagte nicht, das sei falsch, aber er sagte, »Wir werden für dich beten.« An jenem Abend, so erzählte uns das Mädchen, hatte sie den lebhaftesten Traum ihres Lebens. In diesem Traum, so sagte sie, sah sie zwei Städte. Eine war wie Stockholm, eine sehr große, moderne und schöne Stadt, und überall funkelten die Neonlichter, und da war dieser Glanz und diese Pracht. Dann war jenseits eines Tals eine andere Stadt, die eine andere Art von Licht hatte. Es funkelte und blitzte nicht. Es war ein ruhiges, glänzendes, sanftes Licht. Und sie sagte, während ich mir die Stadt mit den Neonlichtern so ansah, kam ein Mann zu mir und stellte sich mir vor. Er war sehr gepflegt und gebildet und gut gekleidet, und er sagte, ich möchte dir gerne die Stadt zeigen. Und sie ging mit ihm und sagte, je weiter ich mit ihm ging, desto hässlicher wurde er. Und nach einiger Zeit erkannte sie, dass es der Teufel selbst war. Und als sie dort voller Entsetzen stehen blieb, gingen alle Lichter in dieser Neonstadt aus, eines nach dem anderen, bis die Stadt in absoluter Finsternis lag. Sie wandte sich um und blickte hinüber auf die andere Stadt. Sie war so strahlend und hell wie eh und je. Am nächsten Tag ging sie zu ihrem Vater und sagte, »Papa, ich gehe mit dir in die Gemeinde.« Ein weises Mädchen. Sie hörte, als der Herr zu ihr sprach. Und oft, wenn meine Frau und ich uns in einer großen modernen Stadt befinden und all die Neonlichter sehen und den Verkehr und die Begeisterung und das Vergnügen, und dann sagen wir zueinander, erinnerst du dich an Barbaras Traum? Eines Nachts werden alle Lichter ausgehen. Das kommt sehr, sehr bald. Sehr, sehr bald werden all diese Lichter ausgehen. Doch das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Während wir was anschauen? Nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare. Denn die unsichtbaren Dinge sind ewig, sie sind unveränderlich, sie sind im Wort. Bleib im Wort. Nimm dir nicht nur 5 Minuten pro Tag Zeit für die Bibel. Leb in ihr, lies sie, denk drüber nach, glaub ihr. Bitte den Heiligen Geist, dir die Worte real vor Augen zu führen. Und das Wort wird so real für dich werden, dass es nichts mehr auf dieser Welt geben wird, was dich zu irgendeiner Illoyalität gegenüber Jesus Christus versuchen oder verlocken könnte. Ich glaube daran, dass man das Leben genießen soll. Ich halte viel von körperlicher Ertüchtigung. Ich glaube, dass man Spaß haben soll. Ich bin von pfingstlicher Gesetzlichkeit befreit worden, in der ich viele Jahre zubrachte. Aber ich möchte weder die Welt lieben, noch die Dinge, die in der Welt sind. Denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und ich verdanke meinem Vater alles. Ich möchte ihm gegenüber nicht treuebrüchig sein. Ich möchte ihm meine Dankbarkeit und Wertschätzung zeigen. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Er hat mich zu einem Miterben Christi gemacht, und ich möchte ihm zeigen, dass ich seine Güte schätze. Ich möchte meinen Blick weiterhin auf die Dinge richten, die unsichtbar sind. Ich bin Realist. Ich lebe sehr pragmatisch. Ich halte viel davon, dass man Ordnung im Leben hält. Ich beantworte Briefe, ich zahle meine Rechnungen, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, aber mein Blick heftet sich an das Unsichtbare. Für mich ist nur ein sehr, sehr dünner Schleier zwischen mir, hier und heute, und der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wann ich gehen werde. Ich gehe nicht davon aus, dass es unmittelbar bevorsteht, aber es könnte sein, dass es näher ist, als man es für wahrscheinlich hält. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal dieses schlichte alte Lied gehört habt, in dem es sinngemäß heißt, manchmal habe ich Heimweh nach dem Himmel. Nun, in meinem Fall stimmt das. Und dennoch beklage ich mich nicht darüber, dass ich auf der Erde bin. Gott hat mich besser behandelt, als ich es mir je erhofft oder verdient hatte. Aber es gibt etwas, das über den zeitlichen Rahmen hinausgeht, und wir können schon jetzt in der Ewigkeit leben. Paulus sagt in Galater 6,14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Zwischen der Welt und mir steht das Kreuz. Wie es in einem Lied heißt, das Kreuz liegt vor mir, die Welt liegt hinter mir. Wenn niemand mit mir geht, so werde ich folgen, denn ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich muss schmunzeln, wenn ich dieses Lied höre. Wisst ihr, wann ich es zum ersten Mal hörte? An einem Novemberabend des Jahres 1947 in Jerusalem. Meine Frau und ich und unsere 8 Mädchen waren gerade um 9 Uhr abends aus unserem Haus geflohen und hatten in einer amerikanischen Mission im Herzen Jerusalems Zuflucht gesucht, ohne etwas zu essen, ohne Bleibe, ohne irgendetwas. Wir waren mitten in der Nacht geflohen und hatten alles zurückgelassen. Als ich bei dieser Mission ankam, sangen sie dort dieses Lied und ich hörte es das erste Mal. Wenn niemand mit mir geht, so werde ich folgen. Es ist eine Sache, das Lied in einer Veranstaltung zu singen. Es ist etwas anderes, es zu singen, wenn tatsächlich niemand mit dir geht. Gut, noch zwei Dinge über das Ausharren, sehr einfache Dinge. Zwei habe ich schon erwähnt. Erstens, beginne mit einer unerschütterlichen Hingabe an den Herrn Jesus in einem Herzensentschluss. Zweitens, richte deinen Blick stets auf das Unsichtbare. Drittens, wenn du versagst, dann gib nicht auf. Andere haben schon vor dir versagt oder sind gestrauchelt und ich bin einer davon. Es ist nämlich einer der cleversten Tricks des Feindes, dir einzureden, dass du ein Versager bist. Er sagt zu dir, du kannst gleich aufgeben. Gott hat dich auch schon aufgegeben. Glaub ihm nicht, er ist ein Lügner. Zwei Schriftstellen dazu. Eine ist Psalm 37, 23 bis 24. Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt, und seinen Weg hat er gern. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Bist du jemals gefallen? Denk daran, dass du deshalb nicht hingestreckt oder völlig aufgerieben wirst, weil der Herr dich immer noch bei der Hand hält. Woher wusste David das? Weil er gefallen war, gefallen auf schreckliche und tragische Art und Weise. Er hatte Ehebruch begangen und den Tod des Mannes eingefädelt, dessen Frau er genommen hatte. Und dennoch vergab Gott David und stellte ihn wieder her. David sagt also, auch wenn du fällst, gib nicht auf. Gott wird dich wieder aufrichten. Es gab auch einen Mann im Neuen Testament, der fiel. Sein Name war Petrus. Ich möchte euch kurz zwei Verse vorlesen, die Jesus zu Petrus sagte, da er wusste, dass Petrus ihn dreimal verleugnen wird. Lukas 22, 31 bis 32. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Das heißt, euch voneinander zu trennen, damit ihr nie wieder zusammenkommt. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Was für eine Tiefe liegt in diesen Worten. Er betete nicht dafür, dass Petrus ihn nicht verleugnen würde. Er sagte, auch wenn du mich verleugnest, bete ich dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Du wirst fallen, aber du wirst wieder aufstehen. Hätte sein Glaube aufgehört, hätte es keinen Weg zurückgegeben. Wenn du also fällst, dann streck einfach deine Hand aus und lass dich vom Herrn wieder aufrichten und gib nicht auf, denn der Herr hat dich auch nicht aufgegeben. Und noch eine vierte und letzte Bemerkung zum Ausharren. Denk an den Siegespreis, der für dich bereit liegt. Nicht alle Fragen des Lebens werden hier und jetzt beantwortet und geklärt. Es gibt einige Dinge, die für die Zukunft übrig bleiben. Und ich möchte gerne zu den Worten des Paulus zurückgehen, die er aus dem Gefängnis an Timotheus schrieb. 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Ich glaube, dass diese drei Dinge Hand in Hand gehen. Ich glaube, dass du den Kampf kämpfen musst, wenn du den Glauben bewahren möchtest. Ich glaube, der Glaube ist ein Kampf. Du kannst nicht den Kampf entrinnen und den Glauben bewahren. Wenn du deinen Lauf vollenden möchtest, dann musst du den Kampf kämpfen. Paulus sagte, ich habe alle drei Dinge getan. Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Glauben bewahrt. Und dann sagte er, ab jetzt warte ich auf den Siegeskranz, der bereit liegt. Und er sagt, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, ein Lorbeerkranz, eine Siegeskrone, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Seht ihr, Paulus war von einem sehr, sehr ungerechten Herrscher, nämlich dem Kaiser Nero, zum Tode verurteilt worden. In seiner Verhandlung hat es keine Gerechtigkeit gegeben, aber er sagt, das ist nicht das letzte Wort. Er sagt, es wird einen anderen Tag des Gerichts geben. Und dann werde ich einen Siegespreis bekommen, und der Richter wird absolut gerecht sein. Es wird der Herr selbst sein, und er wird mir meinen Siegeskranz geben. Das hängt zum Teil an meinem Hintergrund, doch viele Jahre lang war in meiner Schulzeit das Erringen und Gewinnen von Preisen etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich habe viele, viele Preise gewonnen. Aber es gibt einen Preis, den ich erst noch gewinnen muss und den nur jene bekommen, die den Glauben bewahren, den Kampf kämpfen und den Lauf vollenden. Und ich glaube, dass Paulus bis zum Ende treu war, weil er etwas sah, das über den zeitlichen Rahmen hinausreichte. Er sah hinaus in die Ewigkeit und er sah die große Preisverteilung, jenen Augenblick, in dem die Gold-, Silber- und Bronzemedaillen überreicht werden. Und ich denke, einige von uns werden nicht schlecht staunen, wer dann eine Goldmedaille bekommen wird. Es wird nicht von der Geschwindigkeit abhängen, mit der wir gelaufen sind, es wird vielmehr von der Treue abhängen, mit der wir gedient haben. Dem Herrn geht es um Treue. Gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Und genau das möchte ich euch in dieser Predigt nahebringen. Ich glaube wirklich, dass für viele von uns die Tage, die vor uns liegen, Tage sein werden, in denen unser Ausharren, unsere Ausdauer auf die Probe gestellt werden wird. Es wird nicht immer leicht sein. Ich hörte vor kurzem eine Prophetie, in der es hieß, ihr werdet Verfolgung erleben, eine Verfolgung, wie ihr sie euch nie vorgestellt habt. Ich glaube, das kommt. Und es wird vor allem unsere Loyalität auf die Probe gestellt werden. Ich möchte euch Brüdern und Schwestern in die Augen sehen können, wenn wir uns wiedersehen und sagen können, ich habe den Glauben bewahrt. Ich war nicht treulos. Ich habe euch nicht verraten. Ich habe nicht den Lügen und Verleumdungen und Unterstellungen geglaubt, die gegen euch vorgebracht wurden. Ich werde euch nicht in den Rücken fallen. Ich glaube wirklich, dass dies eine Prüfung ist, die vor uns liegt. Die Prüfung unseres Charakters und unserer Loyalität. Und wenn ihr die Prüfung besteht, dann werdet ihr, Ehre sei dem Herrn, wie Gold daraus hervorkommen, das im Feuer geläutert wurde.